Bastard Berlin.
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Werden schon in wenigen Jahren blühende Landschaften geworden sein.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Wir erleben eine Zeitenwende.
Ich meine, wir müssen die Kirche doch mal im Dorf lassen.
Der alternativlose Podcast.
Sie hören Kontrafunk. Wir begrüßen Sie bei Basta Berlin. Mein Name ist Benjamin Golme.
Mein Name ist Marcel Joppa. Herzlich willkommen zu Basta Berlin, dem alternativlosen Podcast. Heute mit einer Spezialausgabe. Wir zwei Nasen, wir haben uns ein paar Tage Auszeit genehmigt und deshalb gibt's heute keine reguläre Folge.
Aber vielleicht ja etwas noch Besseres. Wir haben für euch einen Gast eingeladen, der Spannendes zu erzählen hat und den ihr vielleicht sogar schon kennt.
Er ist Biologe mit Schwerpunkt Molekulargenetik. Er arbeitet als Lehrer. Er ist aber auch Filmemacher, Datensammler, Blogger und laut Mainstream-Presse selbstverständlich ein Verschwörungsideologe.
Und er ist der Bürgermeister von Wickihausen. Wir reden von diesem Mann.
Mein Name ist Markus Fiedler. Ich bin Lehrer und Journalist.
Der NDR behauptet, ich halte mich in Verschwörerkreisen auf.
Und da geht es halt um Rechtsstaatlichkeit, wie sollten Medien arbeiten, warum arbeiten die Medien falsch.
Aber vielleicht seid ihr auch einfach nur etwas langsam mit dem Denken und merkt gar nicht, was ihr für einen Blödsinn erzählt.
Die Wikipedia wird als Propagandainstrument missbraucht. Besonders Artikel im Bereich Gesellschaftswissenschaften, Geopolitik und Zeitgeschehen werden manipuliert.
Da sträuben sich bei mir die Haare. Ich halte das für waschechten Wissenschaftsbetrug.
Sie können wieder Ihr Brechbecherchen rauspacken, denn Sie werden es dringend brauchen. Es gibt genügend Gelegenheiten, sich unfreiwillig seines Magen-Darm-Inhaltes zu entleeren.
Richtig.
Das klingt vielversprechend. Herzlich willkommen bei uns im Basta-Studio, Markus Fiedler. Schön, dass du da bist.
Hallo an euch beide. Ja, was ich so alles bin. Herzlich willkommen auch an die Zuschauer.
Markus, wir wollen ja heute mit dir über ganz unterschiedliche Themen sprechen. Über politische Indoktrination an Schulen, über Manipulation im Internet und vielleicht kommen wir sogar irgendwann noch zum Klimawandel. Wir wollen jetzt erstmal so ganz locker einsteigen, oder?
Ja, ihr habt eine Sendung von 4 Stunden geplant, ja?
Richtig.
In Richtung.
Richtig, gekürzt auf 50 Minuten. Zunächst mal zu dem Schockierenden. Wir sind, glaube ich, ganz froh, dass wir nicht mehr in der Schule sind, aber du bist tatsächlich jeden Tag in der Schule. Du bist Lehrer.
Na, jeden Tag nicht. Das stimmt nicht. Also ich habe keine volle Stelle an der Schule. Das ist ja auch dem geschuldet, dass ich ja ansonsten für Wickihausen und für Apolut auch noch was mache. Das heißt also, das geht gar nicht in der Schule Vollzeit. Ne? Ich habe also 2 Jobs. Das eine ist eine selbstständige Tätigkeit, das andere ist eine angestellte Tätigkeit, genau.
Aber ist es dann so, dass du eigentlich so im Superman-Manier, eigentlich bist du Lehrer und manchmal ziehst du dir dann das Hemd aus und dann bist du quasi der Journalist, der dann jetzt zur kritischen Berichterstattung huscht. Wie hat denn das angefangen, dass du sagst, ach, das mache ich zweigleisig?
Die Reihenfolge ist ja eine andere. Also eigentlich auch schon in meinem Leben vor der Zeit als... was der Mainstream sagt, Verschwörungstheoretiker. Ich sage ja mal, das ist falsch, dieser Ausdruck. Es muss heißen Verschwörungssachverständiger. Ja, also vor dieser Zeit als Verschwörungssachverständiger haben wir ja auch schon einen Podcast gemacht, der nannte sich dann Terz-Magazin. Das ging eigentlich nur um so vollkommen nerdige Themen mit Audiotechnologie. Also das habt ihr vielleicht schon bemerkt, also da bin ich nicht ganz unbeleckt bei solchen Sachen. Da haben wir also eine lange Zeit einen Podcast gemacht und dann kam, ich habe ja parallel Klavierunterricht gegeben, dann kam halt Schule und das hat sich so entwickelt, wie es jetzt ist. Ne? Das heißt also, zuerst war war der alte Podcast, den wahrscheinlich kein Mensch kennt, dann kam jetzt die Dokumentation, parallel die Schule und dann habe ich ja Schule gewechselt und jetzt hat sich das so ergeben, dass ich halt ungefähr halb arbeite.
Gab es einen Erweckungsmoment? Also 9-11 für einige, Covid für andere, wie war es bei dir?
9-11 war, das habe ich unter Kuriositäten abgebucht, aber ich wusste nicht, worum es geht. Ne? Also bis ich dann irgendwann, ich habe irgendwann ein Video gesehen von YouTube, auf YouTube von den Kollegen von Uviso. Da ging es halt um diese neuerlichen Montagsdemonstrationen. Ja, das war sehr interessant. Und dann habe ich irgendwann die Jutta Ditfurth gesehen, wie sie dann bei Dreisat in der Kulturzeit, also was vollkommen Konträres erzählte. Und dann dachte ich mir so, naja, also das, ich weiß nicht, was die gesehen hat, aber auf jeden Fall war es nicht die gleiche Demo, die ich gerade auf YouTube gesehen habe. Da kann irgendwas nicht stimmen. So, und im Zuge dessen habe ich natürlich einige Sender dann irgendwie mir angeschaut. Also dann wusste ich ja, das gibt's dann kannst du auch direkt auf YouTube gucken. Dann kam ich halt von Nuviso damals noch auf KenFM und habe dann da viele Videos gesehen und irgendwann habe ich auch noch was, wie nennte sich das, Rote Fahne TV oder was auch immer. Das war ein Video, wo Daniele Ganser gesprochen hat.
Ich muss sagen, das ist eigentlich so ein klassischer Radikalisierungswerdegang.
Ne? Ja, genau, das ist ein klassischer Radikalisierungswerdegang.
Aber dann hast du irgendwann selber deine Stimme erhoben. War dir klar, dass du dann tatsächlich so einen Teil der Gesellschaft verlässt, den Mainstream verlässt und in etwas gehst, wo nicht bewusst ist oder nicht ganz klar ist, wohin das geht?
Also zu dem Zeitpunkt war mir das, was heißt klar, dass zu dem Zeitpunkt habe ich erstmal geguckt, es gibt Daten und ich suche ja nach Daten, ich bin ja Empiriker als Biologe, das heißt also, da guckst du erstmal so, ob ich da was verlasse oder nicht, das ist mir vollkommen Latte erstmal. So und dann, genau, und dann nahm das halt Fahrt auf, also das, was wir heute Mainstream nennen, also die alten Medien haben dann tatsächlich richtig massiv geschossen. Das war im Jahr 2014, ne? Also dann ging das so richtig los mit den Attacken und ich dachte so, ach interessant, und weil ich ja schon vorher diese anderen Medien gesehen habe, also ich hatte wirklich das Glück, dass ich unkommentiert irgendwas von denen gesehen habe und dachte mir so, also das passt hier vorne und hinten nicht zusammen. Und bei Daniele Ganser kulminierte das alles irgendwie so ein bisschen, wo ich dann merkte so, also also Nazi, rechtsradikal, das passt also nun wirklich, also sowas von gar nicht. Ja, und dann kam halt Wikipedia dazu, das heißt, ich habe also dieses Video gesehen, wo Daniele Ganser über NATO Stay Behind Armeen referiert hat und dann habe ich mir die Wikipedia angeguckt und dachte, oh, was sind das? Was haben die denn genommen?
Also auf jeden Fall. Der Berlin-Gemeinde gerne auch mal reinschauen und wie das dann bei der Wikipedia aufgebaut ist bei Daniele Ganser und ob das mit unseren Meinungen so übereinstimmt. Das ist ganz spannend.
Ja, also es geht ja zentral immer um einen Satz, der dann damals eingebaut wurde. Das war auch ganz frisch im Jahr 2014. Da stand dann halt irgendwie drin, er ist Verschwörungstheoretiker oder verbreitet Verschwörungstheorien zu 9/11 und sowas in Geschichte. Dann habe ich mich an der Diskussion beteiligt und wurde sofort rausgekickt. Also ich hatte noch ein altes Konto gehabt, wo ich über Musiktechnologien geschrieben habe, nämlich über FM-Synthese. So und und dann habe ich gesagt, oh, das reicht jetzt. Also jetzt mache ich eine Doku.
Und lass uns über Wikipedia gleich gerne nochmal einzeln sprechen. Was mich nochmal interessiert, weil wir waren ja gerade noch bei dieser Stuhlgeschichte, hast du eigentlich Sorgen bei dem vollen Stundenplan einerseits Lehrer, auf der anderen Seite aber eben auch dein Verschwörungsengagement? Hattest du nie Sorgen, dass du irgendwie beim Arbeitgeber angeschwärzt wirst deswegen? Es gibt ja immer solche.
Na, ich bin ja damit also eigentlich immer offen umgegangen. Also auch die Dokumentation, die ich gemacht habe, habe ich ja vorher, also an der Waldorfschule war ich ja, das habe ich ja abgesprochen mit den Verantwortlichen da. Es gab überhaupt keine Probleme dazu. Ne? Also hier gibt es ein Problem mit Wikipedia. Ich habe das Dokument dokumentarisch aufzuarbeiten. Und ich habe ja dann parallel recherchiert und so. Und die waren also eigentlich immer relativ genau im Bilde und da gab es also keinen Stopp oder sowas. Das war nur eine Vereinbarung, dass ich halt nicht im Namen der Schule auftrete, sondern halt als ich selbst. Und daran habe ich mich halt die ganze Zeit gehalten. So, ne? Das heißt also, ich habe mir ja da nichts zu Schulden kommen lassen in der Hinsicht. Und die sind dann halt erst dann komisch geworden, wenn dann halt die Denunziationsbriefe kommen. Ne? Das heißt also, die kamen dann später. Das war dann während der Corona-Zeit, weil dann hier so ein gewisser Herr Dr. Klaus Törner, der seines Zeichens in der DIG ist, in der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, also eine Pressure-Organisation, man könnte auch sagen, also ein direktes Outlet der israelischen Regierung, ja, der hat dann richtig Stunk gemacht und zwar passte ihm gar nicht, dass ich die Antifa die da auch auftauchte auf den neuerlichen Corona-Demos, auch in Oldenburg, dass ich die halt als antideutsche / Transatlantife eingeordnet habe und auch deren ideologische Verbindung zur israelischen Regierung halt aufgezeichnet habe. Ne? Das heißt also, wir haben dann Leute, die halt gewaltbefürwortend sind, die für Imperialismus sind, solange es die richtigen sind. Ja, und das ist halt, es entspricht ja genau den Recherchen, die ich in der Wikipedia schon gemacht hatte, also das, weil die gleichen Leute da auch wirken. Ne? Und das passte dem gar nicht. Dann hat dann also wirklich einen mit Lügen gespickten Denunziationsbrief an die Schule geschickt. Und das war Interessante war, ich habe das ja sogar schriftlich, denen war klar und auch dem, es schaltete sich hinzu, der Bund der Waldorfschulen, da gibt es einen Pressesprecher, Henning Kulak-Uplik. Und von dem weiß ich, der wusste ganz genau, dass das Kappes war. Also von wegen mit Antisemitismus und so ein Kram. Das hat er sogar schriftlich nicht mir geschrieben, aber einem Zuschauer, der hat mir das dann weitergeleitet. So, und was die Waldorfschulen wohl gar nicht wollten, war halt schlechtes Blut. Und vor allen Dingen, da gibt es halt irgendwie so eine Hab-Acht-Stellung, wenn halt irgendwie der Vorwurf von Rechtsradikalismus im Raum steht, weil die Waldorfschulen ja ständig solche Attacken zu erleiden haben. Nun gut, also wenn man sagen würde, Leute, wenn ihr ein Popo in der Hose habt, dann sagt ihr, das ist alles Kappes und lasst uns mit eurem Blödsinn zufrieden. Das wäre die richtige Reaktion gewesen. Stattdessen aber springen sie halt über jedes Stöckchen, was man da in der Richtung hinhält. Und ja, dann ich hätte da bleiben können. Also da, ne, das Ganze wurde dann halt immer weiter hochgespielt. Und ich habe mich dann aber anders entschieden. Das heißt, irgendwann steht dann eine Ablöse im Raum. Das darf ich euch nicht sagen, wie hoch die ist, aber die war relativ attraktiv. Und
2 Millionen Euro.
nein, so hoch war es nicht, aber wie gesagt, und außerdem war auch schon jemand von einer freien Schule an mich herangetreten und wollte unbedingt, dass ich da als Lehrer anfange. Also warum soll ich mich mit Kollegen rumschlagen, die halt irgendwie ein bisschen seltsam in der Hinsicht drauf sind. Der andere wusste ja, was ich mache. Der hat mich ja angesprochen wegen der Wikipedia-Doku. Ja.
Aber interessant ist ja, dass du anscheinend immer wieder solchen Anfeindungen aus dem Mainstream durchaus ausgesetzt bist. Neulich war doch etwas mit dem der NDR, also der ist doch...
Der Spiegel ist ja darauf aufgesprungen, ja. Ne? Also das heißt, also an einer neuen Schule gab es irgendwie schlechtes Blut, also das kann man ja auch nur in Teilen nach rekonstruieren. Und dann hat irgendjemand dem Spiegel da gesteckt, hier der Herr Fiedler ist ein ganz schlimmer Finger, ja. So, und dann ging da halt die Geschichte los. Und dann kann man sehen, wie man es richtig macht. Ja, dann hat also sowohl die Schulleitung als auch der Schulträger, also der, die halt das Ganze so zu verantworten haben mit der Schule, die haben dann gesagt, nee, ist nicht. Das läuft hier so nicht. Ne? Und du merkst, also durch diesen ständigen Wandel in dem sozialen Umfeld landest du irgendwann in einem sozialen Umfeld, in dem du dich auch aufhalten möchtest, weil das da genau die Leute sind, die man sich wünscht.
Ja, und das ist die spannende Frage. Es gab ja dann 2023 noch eine Kontroverse mit dem Norddeutschen Rundfunk. Bist du jetzt soweit zu sagen?
Die sind ja nur auf dem Spiegel aufgesprungen. Nein. Die haben gar nicht richtig, also die haben, also selber recherchieren ist sowieso, das ist irgendwie aus der Mode gekommen, vor allen Dingen beim NDR. Also ich glaube, den Eindruck, je mehr Geld man bekommt, desto weniger recherchiert man. Kann das sein? Also da gibt es irgendwie eine...
Wir haben wenig Geld und recherchieren viel, ja.
Aber würdest du sagen, dass dich das sowieso gar nicht mehr tangiert, weil du dich mittlerweile in eine Position begeben hast, wo du sagst, ach, lass die doch einfach schreiben. Ich habe hier meinen Arbeitsplatz, ich habe hier meine Kanäle, ich habe hier meine Leute, die mich auch verstehen, die mich kennen und jetzt schon seit Jahren kennen. Von daher interessiert mich alles nicht, juckt mich gar nicht.
Nein, ich war eigentlich ganz dankbar darüber, muss ich ganz ehrlich sagen, weil der NDR, ich weiß nicht, ob die es nicht gewusst haben, ich glaube, dass das wahrscheinlich auch der fehlenden Recherche geschuldet. Wenn ich mich kritisch mit Wikipedia beschäftige, und wir haben ja das Format Wikihausen insofern aufgebaut, dass wir uns auch kritisch mit anderen Medien beschäftigen, also wie berichten denn Medien, dann sind die natürlich bei uns sofort ins Fadenkreuz gerückt. Und dass wir, also Dirk Pohlmann und ich, dann dargestellt haben, wie der NDR arbeitet, mit Hilfe von Apolut, das fanden sie gar nicht gut. Also dass sie plötzlich selber im Rampenlicht standen. Also das ist ja genau das gleiche wie in der Wikipedia. Also du stellst, wie bei so einem Ameisenhaufen, du stellst mitten in der Nacht im Wald bei so einem Ameisenhaufen plötzlich richtig Flugscheinwerfer auf und machst das Licht an, ja, dann fangen die auf einmal rege an zu wuseln und dann stocherst du vielleicht noch ein bisschen in diesem Haufen da rum und dann merkst halt, dann ist dann reger Verkehr, dann werden dann erstmal die ganzen Eier weggetragen, ihr wisst, wie Ameisen sowas machen.
Aber also das ist geil, Falle, du bist ja Biologe.
Wir das dann in einer Folge, nannten wir das die Tatortreiniger.
Kannst du mir, das heißt, kannst du mir die Frage beantworten? Die reinigen
den Tatort, bevor die Spurensicherung kommt.
Wenn ich da jetzt so einen Ameisenhaufen habe, du als Biologe, was passiert denn, wenn ich da wochenlang drin rumstocher? Gehen die Ameisen dann einfach weg?
Naja, du wirst irgendwann Ziel von den Ameisen natürlich werden. Also die werden dich attackieren. Also falls du vorhast, was ja mal passieren kann aus Versehen, da vielleicht hinzupinkeln oder aus Versehen da halt dein anderweitiges Geschäft verrichten willst, dann wirst du merken, dass es plötzlich ganz schön am Hintern sticht oder so, weil die können ganz schön weit mit ihrer Ameisensäure spritzen. Das soll man gar nicht glauben. Und das tut weh.
Oft ist es ja, ob wir jetzt auf WHO-Informationen schauen und, auch für Internet- oder Rechercheprofis relativ schwierig, immer mehr Fake News oder Manipulationen zu erkennen. Du selbst, du beschäftigst dich ja seit langer Zeit mit diesem Phänomen Wikipedia, dieser Online-Enzyklopädie. Warum hast du dich da eigentlich selbst so reingearbeitet? Du hast Daniele Ganser ja auch schon erwähnt.
Lass uns dazu gleich kommen. Ja. Mir ist gerade noch was aufgefallen bei dem, was Herr Fiedler gerade gesagt hat. Was du gerade gesagt hast,
oh mein Gott.
Was, er nennt mich auch
nur, Herr Jocher. Nur weil ich einmal deinen Vornamen nicht wusste, bin ich ja schon wieder Herr Fiedler, habe ich einen Fehler gemacht?
Was Herr Fiedler gerade gesagt hat, war, dass Menschen, die mRNA-Produkte genommen haben, früher sterben. Das ist erstmal eine These, die er jetzt nicht belegt hat. Ich weiß nicht genau, wie der Status heute bei YouTube ist, aber wenn wir das einfach so stehen lassen, dann wäre das vor 2-3 Jahren ganz sicher zu einem Strike gekommen, wenn das einer mitbekommen hätte. Und dann wäre das möglicherweise zur Löschung des Kanals gekommen.
Ja, ja.
Also das erstmal nochmal als Gedankenstrang. Hast du das Gefühl, dass das jetzt besser geht?
Ja, die lassen die Zügel etwas lockerer. Ne? Also wir gehörten ja auch zu den Ersten, die uns da wieder freigeklagt haben. Also wir haben ja mehrere Videos bei Wikihausen in der Sperre gehabt und das ging dann relativ schnell, auch über unseren Rechtsanwalt in Köln, haben wir dann einstweilige Verfügung beantragt und das war so, im Tagesrhythmus war das. Also so zum Beispiel am Mittwoch wurde das Video gesperrt, am Donnerstag gab es die einstweilige Verfügung, beziehungsweise am Donnerstag gab es einen Antrag auf einstweilige Verfügung und am Freitag war die draußen und am Montag war das Video wieder da. Ja, also also in diesem Rhythmus lief das und das haben wir also dreimal, beim vierten Mal, genau, dreimal lief das sehr gut. Ich glaube, das vierte Mal auch noch irgendwie. Und dann auf einmal, das schien dann irgendwie so zu sein, dass das Köln überarbeitet war, weil ich glaube, mehrere Leute auf den Trichter gekommen sind, dass die in Köln halt nach ganz grundlegenden Grundsätzen arbeiten. Also wenn dann noch nicht mal gesagt wird, was im Video falsch ist, ne? Also alleine schon daran haperte es ja dann, ne? Dann haben die gesagt, also so läuft das gar nicht und hier gibt es eine vertragliche Vereinbarung und deswegen muss das Video sofort wieder online genommen werden. So, und dann kommt halt der Punkt, wo man halt an andere Gerichte kommt und die sagen, ja, jetzt machen wir erstmal ein großes Fass auf. Also wir machen keine Eil, den Eilantrag, den lehnen wir ab und jetzt müssen sie schon mal beweisen. Dann kommen dann irgendwie 3-4 Anwälte von YouTube dann auf einmal mit ins Spiel. Oder irgendeine Anwaltskanzlei, die halt richtig, richtig teuer ist und dann sagt unser Anwalt, ja, das bringt nicht viel. Also ihr könntet eventuell damit Glück haben, dann habt ihr euer Video in 2 Jahren freigeschaltet, ja, oder was bringt euch das? Aber unterm Strich bleibt ein Risiko, weil du bist dann am Landgericht und Landgericht kostet schon mal richtig, ja. Und willst du dann halt mit einem Einsatzrisiko von 8.000 oder 10.000 Euro dann halt dein Video freischalten? Das macht ja keinen Sinn mehr.
Ne? Ja. Löschungen sind aber ein gutes Stichwort und da würde ich nochmal auf Wikipedia kommen. Ich erzähle mal, was mich persönlich angeht, habe ich irgendwann mal gesehen, irgendjemand hatte von mir mal einen Wikipedia-Artikel erstellt. Der war aber völlig löchrig und auch, sagen wir mal, ziemlich manipulativ.
Ich wollte schon sagen, ist dieser jemand gerade hier im Raum?
Ja, genau. Nee. Und dann habe ich das erstmal so stehen lassen, so, wer guckt sich das schon an? Und dann einen Monat später habe ich nochmal drauf geguckt, da waren dann Sachen ergänzt. Da dachte ich mir, oh, das muss vielleicht jemand aus der Basta-Berlin-Gemeinde oder wie auch immer gewesen sein, das war sehr wohlwollend. Zwei Tage später gelöscht. Kompletter Artikel, komplett weg. Solche Phänomene sind dir bekannt?
Ja, das ist zum Beispiel der Artikel von Daniele Ganser, der ist ja genauso gestartet. Der ist sehr wohlwollend gestartet oder erstmal neutral, ne? Also einfach, da waren keine schlechten Sachen drin. Und dann sprang halt dieser inzwischen sehr bekannte Co-Pilot rein und der Autor Fee, die beiden haben dann den Artikel verunstaltet. Und mit den beiden ging das los, dann kam so eine ganze Rotte an Leuten hinterher, die wenig Interesse an Informationsweitergabe hatten, sondern halt ein Interesse an manipulativer Informationsweitergabe. Also die nannt man dann ja unsere Hunter in der Wikipedia, so hat Dirk das benannt, oder ich sprach dann in Anlehnung an den internen Sprech von dem Politbüro der Wikipedia. Also Leute, die halt also gleicher waren als andere in der Wikipedia, die sind also gut, sehr gut vernetzt. Und genau aus dem Grunde, also das heißt, also wenn jemand nicht möchte, dass positive Sachen über dich verbreitet werden, dann entweder erfinden sie irgendwelche Gründe oder legen die Wikipedia-Regeln falsch oder sehr flexibel aus, sodass am Ende halt die positiven Informationen über dich nicht durchkommen, sondern halt entweder in letzter Konsequenz wird dein Artikel gelöscht, ne, weil du nicht relevant bist zum Beispiel. Und über mich gibt es ja auch keinen Artikel in der Wikipedia, weil ich nicht relevant bin. Gott sei Dank muss ich mich mit dem ganzen Typen da nicht rumkloppen. Ne? Also gibt ja andere Leute, die möchten unbedingt in die Wikipedia rein. Ich denke immer, also die fragen mich dann, dann sage ich nein. Sei froh, dass du da nicht drin bist. Ja, weil das ist ja so, also wenn ich nicht in der Wikipedia drin bin, erscheint meine Homepage ganz oben. Da stehen ja meine Informationen drin. Das sind die Informationen, über die ich Kontrolle habe. Und in dem Moment, wo ein Artikel über mich in der Wikipedia drin ist, habe ich dann keine Kontrolle mehr drüber. Dann gibt es Informationen über mich, die es vielleicht gar nicht gibt, ne, die einfach mal so behauptet werden. Also wir hatten ja zum Beispiel bei Ken Jebsen, hatten wir ja dann immer diese Falschbehauptung, dass er, ich weiß gar nicht, das war irgendein arabischer Name, der da in der Wikipedia drin stand. Ne? Also es war auf jeden Fall nicht Kevan, weißt du? Also das heißt, also der hat irgendwann mal im Scherz gesagt, als er gefragt wurde, wie denn sein echter Name wäre, hat er irgendeinen Namen gesagt und das haben die einfach in die Wikipedia als echt übernommen. Und als dann Leute sagten, ey Leute, das ist doch ironisch, was der da gesagt hat, das könnt ihr doch nicht als Quelle nehmen. Doch, doch, hat er selber gesagt, das ist eine Quelle, fertig, Punkt aus.
So. Ironie verstehen die aber nicht besonders gut. Du hast jetzt gerade am Anfang ein paar Namen erwähnt, also so Usernames oder Namen von Leuten, die da Artikel schreiben. Was sind das für Typen, weiß man das?
Ja, klar, das ist ja, darüber bin ich ja dann sozusagen berühmt geworden. Wir haben die ja aus der Wikipedia rausgezerrt, also so quasi diese ganzen medialen Heckenschützen aus dem Busch rausgezogen und dann so am Schlawittchen, na, wen haben wir denn hier? Mal gucken, was ist denn das jetzt überhaupt? Ah, interessant. Also dann hast du einen Co-Pilot, der war ja früher Jesus-Freund und nennt sich jetzt einen Beitrag. Das ist ein gewisser Herr Gerhard Sattler aus Osnabrück, seines Zeichens Klavierlehrer und hat irgendwie ein Theologiestudium angefangen, also nannte sich dann Jesusfreund, fände ich auch schon, also eigentlich könnte man da direkt eine psychologische Exegenese daran machen. Also, wer nennt sich denn Jesusfreund? Ja, der hat zu Gott und der Welt in der Wikipedia geschrieben, ne? Und also eben halt auch zu Daniele Ganser und hat vor allen Dingen seine Pfoten auf dem ganzen Themengebiet 9/11 drauf. Und blockiert das Themengebiet direkt. Also und er ist sehr gut belesen, was das anbelangt. Und dann fragt man sich immer, ja, aber wenn er so gut belesen ist, warum kennt er sich denn nicht mit den ganzen physikalischen Problemen aus? Und das andere ist halt der Vieh, das ist der Philipp Heide, der kam auch schon in meiner Dokumentation vor, glaube ich schon in der allerersten Dokumentation. Philipp Heide ist ein Kollege, das ist ein Geschichts- und Lateinlehrer aus Hamburg. Und ich glaube, der müsste jetzt im Ruhestand sein und war aber lange Jahre auch in der Lehrerausbildung in Hamburg tätig. Und dann frage ich mich natürlich schon, also was ist das für jemand? Weil also, der hat zum Beispiel seine Pfoten in dem gesamten Themenkomplex JFK und Verschwörungstheorien. Das heißt also, er definiert, was Verschwörungstheoretiker und was Verschwörungstheorien sind. Ne? Und siehe JFK finde ich auch lustig. Das heißt also, er führt eigentlich die Arbeit fort, die damals die CIA angefangen hat, mit dem JFK-Attentat.
Ja, da kommen also, wir ja zu spannenden Punkten.
Schillernde Figur, interessant.
Dass du diese Namen nennen kannst, hat ja auch mit dem Gerichtsurteil zu tun. Also kurz zusammengefasst ist der Grund wohl, weil das von öffentlichem Interesse ist, weil die Wikipedia eben genau diesen Stellenwert hat, den sie hat. Deswegen kannst du auch die Namen
sagen. Naja, also die haben wir ja schon lange veröffentlicht. Also es gibt ja inzwischen eine neue Gesetzeslage, dass du eben nicht mehr einfach so jemanden einfach mal enttarnen darfst. Bei uns war das relativ eindeutig. Also das sind Vielschreiber, politische Manipulateure in der Wikipedia, die vielmals ihren Senf dazugeben und halt die Wikipedia in eine ganz bestimmte politische Richtung manipulieren. Und einer der wichtigsten Leute ist eigentlich dieser Felix, Jörg Matthias Claudius Grünewald. Klar darf ich den nennen, weil der meinte, man darf ihn nicht nennen und hat uns dann tatsächlich mit einer der teuersten Anwaltskanzleien aus Hamburg vor das Landgericht Hamburg gezogen. Ja, und wollte dann feststellen lassen, dass wir ihn nicht einfach so enttarnen dürfen. Und da wollte er, ich weiß nicht, auf jeden Fall ist er dann vorm Landgericht gescheitert. Es gab, glaube ich, 18 oder 19 Punkte, die er uns vorgeworfen hatte, weil wir hatten eine lange Sendung dazu gemacht. Also haben den also all das, was öffentlich relevant ist, haben wir dann halt an die Öffentlichkeit gezerrt. Und von den 19 Punkten waren eigentlich nur einer strittig. So, und bis auf diesen einen Punkt hat er dann alles verloren vor dem Landgericht. Dann ging er vor das Oberlandesgericht in Hamburg. Das war auch ein Happening, muss man dazu sagen. Also den Vorsitz hatte der Richter Buske. Und das ist jemand, den kennt ihr wahrscheinlich nicht, aber die Hamburger werden ihn vielleicht kennen. Also man darf ja vor deutschen Gerichten nicht diese Maske tragen, also diese Perücke, versteht ihr? Also diese britische Perücke, wo dann halt so die weißen Haare dann so lockig runterfallen. Das haben die ja immer vor deren Gerichten. Ich glaube, das wollte er dann gerne tragen, durfte er aber nicht. Aber er hat ja selber auch schon weißes Haar gehabt, weil er schon ein bisschen älteren Datums war. Also hat er sich die Haare lang wachsen lassen. Also hatten wir sozusagen eine Naturlocken-Perücke dann sozusagen. Ja, also wie gesagt, also eine beeindruckende Erscheinung vor Gericht auf jeden Fall. Und da fiel dann, das waren teilweise sehr groteske Dialoge, die dann gehalten wurden. Also dann trug die Richterin, Anwältin der Gegenseite vor. Ja, der Pohlmann und der Fiedler, die haben sich ja nicht an Wikipedia-Recht gehalten, weil sie haben Leute einfach enttarnt. Das darf man laut Wikipedia-Recht nicht. Mhm. Und dann kam von der Richterseite zurück, Moment, hier im Gerichtssaal gilt deutsches Recht.
Ja, ich wollte schon sagen, deutsches Recht, EU-Recht, Wikipedia-Recht. So geht das genau. Ja eigentlich, ne?
Und also hier gilt deutsches Recht und hier gelten keine Wikipedia-Regeln. Und dann kam auch im Gerichtssaal die Einordnung vom Richter, also wenn Sie jetzt zum Beispiel irgendwas zu Algebra schreiben, dann ist es nicht unbedingt so, dass da ein öffentliches Interesse daran entsteht, zumal Sie da auch keine politischen Sachen reinschreiben, ja. So, dann gibt es also wahrscheinlich kein Recht auf Enttarnung. Aber wenn Sie in der Wikipedia stark manipulativ unterwegs sind, im politischen Bereich, dann entsteht ein öffentliches Interesse daran. Und das Landgericht selber hatte auch schon gesagt, es entzündet sich an diesem Felix ein erhebliches öffentliches Interesse. So, und damit war die Sache gegessen. Also diese zwei Instanzen hat, der ganze Spaß hat ihnen, glaube ich, 32.000 irgendwas gekostet, den Felix. Wobei wir davon ausgehen, dass ein Großteil davon wahrscheinlich die Wikipedia finanziert hat. Wir haben immer noch nicht die Antwort von der Wikipedia. Ich habe das damals angefragt, aber da habe ich keine Antwort bekommen.
Das wäre tatsächlich jetzt auch was mich interessiert. Du hast jetzt hier ein paar Namen gedroppt. Und was mich interessiert ist, wo ist dann die Verbindung zu Wikipedia selbst? Also zu Wikimedia, die das ja in Deutschland betreiben.
Wikimedia beschreibt das nicht in Deutschland. Das ist ja genau der Punkt.
Stimmt, aber wer werden die bezahlt? Machen die das just for fun?
Ja, die Wikimedia ist ja in Deutschland nur so eine Art GZ, ja? Also die Gebühreneinzugszentrale für die Leute, die freiwillig für die Wikipedia spenden wollen. Und die können einen Teil für sich behalten und ein Großteil des Geldes geht nach Amerika, dort zur Wikimedia Foundation. Das ist eine gute Frage. Also die Wikimedia in Deutschland unterstützt halt die Schreiber der Wikipedia, so wie sie sagt. Das bezieht sie im Wesentlichen auf Materialien, sowas wie Kameras und sowas, ne? Also wenn du jetzt halt irgendwie als Fotograf unterwegs bist und irgendwelche wichtigen historischen Denkmäler da fotografieren möchtest. Ja, und wie gesagt, der Verdacht liegt sehr, sehr nahe, dass sie halt auch diese Gerichtsverhandlung da mit übernommen haben, ne? Also die wollten wohl darin Exempel statuieren, dass die Journalisten Fiedler und Pohlmann, dass die da auf gar keinen Fall dann noch weiter in der Wikipedia rumwühlen. Der Schuss ging nach hinten los. Also vor allen Dingen ging der auch zur Geburtstagsfeier der Wikipedia schwer nach hinten los, weil ja durch unsere Enttarnung von diesem Felix wurden ja auch andere Fälle interessant. Zum Beispiel hatten wir ja den thüringischen Verfassungsschutzpräsidenten Helmut Röver, den ehemaligen. Der ist auch von diesem Felix verunglimpft worden. Ja, und zwar schwerst. Ja. Also hatten die jetzt also auch eine Möglichkeit, die ganzen anderen Geschädigten mal zu gucken, wer ist denn das eigentlich? Und das Problem war ja, du konntest lange Jahre nicht gegen die Wikimedia in Deutschland direkt klagen oder nur unter größeren Schwierigkeiten. Und deswegen musstest du immer den Schreiberling rausfinden, der den ganzen Blödsinn eingetragen hat. Und da gab es dann, also auch gerade bei dem Felix, der hat ja seine eigenen Parteigenossen runtergeschrieben. Das ist ja auch noch so vollkommen delikat. Dieser Jörg Matthias Claudius Grünewald ist in einem Kreis in München, ist der Mitglied der Linkspartei. Hat sich auch mal zur Bundestagswahl gestellt als Kandidat. So, und dann hat er teilweise seine Parteigenossen hochgeschrieben und teilweise seine Parteigenossen runtergeschrieben. Und zwar immer an der Linie, ob die sich nun für die israelische Regierung oder gegen die israelische Regierung ausgesprochen haben. So, und das ist natürlich, das ist hochdelikat, die ganze Geschichte. Er war selber in der israelischen Armee, hat er gedient, und zwar in diesem Programm Sahel. Das ist ein Volontärprogramm, wo du eigentlich offiziell nicht an der Waffe dienst.
So, und jetzt sind wir doch, aber Leute, wir reden hier extrem interessant um einen sehr heißen Brei herum. Mhm. Nochmal festgestellt, wer die Wikipedia kontrolliert, kontrolliert auch die Informationen, die ganz normale Leute abgreifen.
Ja,
die vertrauen dem Laden und die glauben, okay, wird schon alles richtig sein. Und die erste Anlaufstelle ist Wikipedia. Immer. Und wenn da drin steht, Herr Joppa ist irrelevant, dann ist er das auch.
Ja.
So, und jetzt kommt die entscheidende Frage. Hast du Indizien dafür, dass das politisch gesteuert ist? Du hast die CIA erwähnt. Hast du Indizien dafür, dass es eigentlich staatliche Geheimdienstmitarbeiter sind, die da schreiben?
Ja, allerdings nicht bei uns. Also bei uns gibt es die Beweise noch nicht, aber es gibt die in der englischsprachigen Wikipedia. Jetzt kommt der nächste wichtige Name, Helen Beniski. Das ist eine Reporterin aus den USA. Es gibt auch noch andere, die sich damit beschäftigt haben. Die hat das mal in einem sehr langen Artikel zusammengeschrieben. Der Artikel heißt im englischen Original Rotten to the Core, also verrottet bis in den Kern. Sie erwähnt einige Geheimdienstmitarbeiter. Also da ist eine ganze Menge aus dieser Drei-Buchstaben-Suppe da unterwegs und verschiedene sogar. Kann also in der englischsprachigen Wikipedia sehr gut aufzeigen, was da eigentlich läuft. Das ist, wir haben sie erwähnt in einer der 30er-Folgen, ich glaube 34 war das. Da hatten wir ein Interview sowohl in Englisch als auch in deutscher Sprache rausgebracht. Und das Gleiche kann man, wie gesagt, auch im Original nochmal nachlesen. Dann hat Dirk Pohlmann, der ist ja Chefredakteur von Free21, also free21.org, ist die Homepage. Also diese Zeitschrift, die genau das geworden ist, was der Spiegel vielleicht mal hätte werden sollen. Nämlich eine investigative Zeitung. Auf jeden Fall, die haben den Artikel Rotten to the Core in deutscher Übersetzung in einen als Dreiteiler gebracht, weil das so viele Seiten sind, dass und Free21 ist ja sehr klein gedruckt. Das passte also nicht in eine Zeitschrift rein, da mussten sie mehrere Ausgaben für nehmen. Also das ist ein verdammt genialer Artikel von ihr. Und der zeigt einige Sachen auf, die einfach grotesk sind. Ja? Also vor allen Dingen, dann hat Hermann Plopper ja noch bei mir in der Doku, in der ersten oder zweiten Doku, ich weiß gar nicht mehr, hat er eine ganze Menge rausgefunden. Zum Beispiel, dass es also eine enge Verzahnung mit der israelischen Regierung und der Wikipedia gibt. Also die haben da quasi Sonderrechte in der Wikipedia, mit denen sie auf bestimmte Artikel zugreifen können. Auch dieser Jimmy Wales, der ja die Wikipedia gegründet hat, hat eine sehr enge Verbindung nach Israel. Dann wird er der Wikipedianer des Jahres in Tel Aviv gekürt. Und ja, also was gerne gemacht wird, ist halt die Wikipedia zu nutzen als PR-Instrument, um irgendwelche politischen Umsturzprozesse in Ländern durchzudrücken. Ja, dann diese Sekretärin von Tony Blair, wie war denn das?
Bevor wir nochmal nach Großbritannien gehen, zur Not, lass uns lieber mal nochmal über Deutschland sprechen. Du hast gesagt, da hast du noch keine konkreten BND-Erkenntnisse,
genau,
Verfassungsschutz-Erkenntnisse. Aber was ist denn mit den Herren, die du bereits namentlich genannt hast, wenn du dir anschaust, wie die aktiv gewesen sind? War es denen möglich, das alleine zu machen, oder stehen dahinter eigentlich Gruppen?
Ja, das ist immer die Frage, also ob das jetzt Gruppenkonten sind, die offiziell von einer Person geführt werden, aber in Wirklichkeit von mehreren Leuten. Also bei einem Co-Pilot, der schreibt ja relativ viel. Der hat in 5 Jahren 50.000 Einträge in die Wikipedia gemacht. Das ist ein ganzer Batzen, ist das.
Und damit hat er dann auch mehr Macht als jemand, der bloß 500 Einträge gemacht hat.
Genau, ist ein Vielschreiber.
Deswegen ist eben der Gedanke dahinter, wenn man eine Gruppe ist, dann kann man viel mehr schreiben als die anderen und kann sich damit eine Deutungshoheit zusammenschreiben.
Ja. Genau. Das ist immer wieder von Zuschauern benannt worden, dass das eventuell sein könnte. Ich selber habe da eine etwas andere Meinung zu. Es gibt in der englischen Wikipedia, jemand, wie hieß er nochmal, Cross, jetzt fällt mir der Vorname nicht ein, ich glaube Andrew Cross oder so ähnlich, der hat zum Beispiel den linken Politiker Galloway runtergeputzt, und zwar ziemlich genau im gleichen Stile, wie das Co-Pilot in der deutschen Wikipedia macht. Also quasi der englische Co-Pilot, also Cross, ja, der hat also Verbindungen zu einem geheimdienstlichen Offizier da gehabt irgendwie und ist dadurch gesteuert worden. Die Geheimdienste suchen ganz gerne solche Leute, die vielleicht autistisch veranlagt sind und eine Inselbegabung haben. Und eine Inselbegabung kann ja auch sein, dass du sehr, sehr viel Text in sehr kurzer Zeit durchlesen kannst, was ein normaler Mensch gar nicht kann, weil dem irgendwann die Rübe brummt. Ja? Und das können die sehr konzentriert über mehrere Stunden machen. Und wenn du halt einen Co-Pilot hast, der also in seinen Spitzenzeiten im Monat also irgendwie über 1000 Einträge macht in die Wikipedia. Und dann kannst du das ja nur, wenn du halt sehr konzentriert arbeitest. Und es ist ja auch so, dass wir so ein bisschen das Umfeld abgecheckt haben von ihm. Und ich gehe davon aus, dass er das wirklich selber ist. Das heißt, er schreibt das selber rein. Und ich halte ihn für den günstigsten Geheimdienstmitarbeiter ever. Ich glaube, er weiß es noch nicht mal. Also wenn er sowas freiwillig macht, ist das ja die beste Variante. Auch der Felix. Ich gehe nicht davon aus, dass er bezahlt wird. Also ich habe ja auch mal solche ähnlichen Fragen an den Verfassungsschutzpräsidenten Helmut Röwer gestellt. Also, ne, also würde ein Verfassungsschutz oder irgendein Geheimdienst solche Leute einstellen? Sinngemäß war die Antwort, naja, das sind ja so eine Art Loose Cannon. Ne? Das heißt also, du hast dann Leute, die sehr schwer einzuschätzen sind, die würdest du eigentlich nicht als dauerhafte Mitarbeiter einstellen, ne? Aber du würdest sie, klar, eventuell benutzen für irgendetwas.
Deswegen nennt man Herrn Fiedler auch ein Verschwörungssachverständigen.
Genau. aber Markus, wenn wir jetzt über Wikipedia oder auch Google-Einträge sprechen, ist es ja auch spannend, dass immer, wenn es um Ukraine-Krieg, Corona, Klimawandel geht, dann werden auch immer wieder gerne Studien zitiert. Da gibt es ja dann auch dieses Narrativ, dass etwa 97-98% aller Experten von einem menschengemachten Klimawandel ausgehen.
Ah, jetzt ist er da.
So, okay, immer, das immer. Das hat dir ja durchaus auch schon Magenschmerzen bereitet.
Naja, das ist interessant, wie halt argumentiert wird. Ne? Also erstmal, Naturwissenschaft ist keine Demokratie und schon gar nicht unsere Demokratie mit besitzanzeigendem Fürwort. Sondern da geht es um, wer hat das bessere Argument? Und im Zweifelsfall bist du ganz alleine und stehst gegen eine ganze Reihe an Leuten und dein Argument ist trotzdem besser. Siehe Alfred Wegener, Plattentektonik. Also er hat ja dann als Meteorologe hat er ja in fremden Gewässern gefischt, bei den Geologen, ja, und hat einfach schlechterdings behauptet, die Kontinente bewegen sich. Und dann ist er, ich weiß nicht, also Verschwörungstheoretiker haben sie, glaube ich, nicht gesagt, aber von Plattentektonikfieber befallen oder sowas in der Richtung oder Kontinentalschubsfieber, sowas in der Richtung. Also die sind dann nicht sehr zimperlich mit ihm umgegangen. Naja, und wer hat am Ende recht behalten? Alfred Wegener, ja, so. Also es kommt nicht darauf an, dass du irgendwie eine Mehrheit in der Wissenschaft findest, sondern es kommt einfach darauf an, dass deine Argumente also wissenschaftlich korrekt sind, dass sie besser sind als die Argumente der anderen. So, und jetzt, also das heißt also erstmal die Grundannahme, wenn 97, irgendwas von Wissenschaftlern sich über irgendwas einig sind, heißt das gar nichts. Das heißt, dass die vielleicht alle den gleichen Lattenschuss haben, ja. Das kann am Ende dabei rauskommen. So, also das, was ihr ansprecht, ist eine Arbeit von John Cook. Die kommt aus dem Jahr 2012 oder 2013. Der hat sich um die Quantifizierung des Konsenses in der Naturwissenschaft bemüht und er wollte wissen, wie viele von diesen Wissenschaftlern sind sich denn einig, dass der Mensch überwiegend am Klimawandel beteiligt war.
Und er hat quasi alles, was da so auf dem Markt war, sich zusammengerottet und geguckt.
Genau, die haben dann die Abstracts, also die Kurzzusammenfassung von diesen wissenschaftlichen Arbeiten durchgelesen, und das war eine ganze Mannschaft, das waren also nicht nur Wissenschaftler, sondern auch einfach Leute, die da mitgeholfen haben.
Es waren ja Ehrenamtliche, zum Teil Laien, die sich darum gerissen haben, da mitmachen zu dürfen.
Ja. Genau. Und du darfst es natürlich nur mitmachen, wenn du halt aus dieser Skeptiker-Szene kommst. Das ist übrigens das ist das nächste Thema. Ja, das heißt, da sind wir jetzt schon wieder bei der GWOP und bei den angeschlossenen Skeptikern in den USA. Es dreht sich im Kreise, könnte man fast sagen. Also auf jeden Fall, dieser John Cook betreibt auch eine Homepage, Skeptical Science heißt die. Und naja, auf jeden Fall, die Fragestellung war, welche Leute von den Naturwissenschaftlern sind sich einig, dass der Mensch überwiegend, also zu mehr als 50%, den Klimawandel beeinflusst. Ja, und das waren 0,56%. Also von 11.900 irgendwas Arbeiten waren das irgendwie 64 Arbeiten. Also 0,56%. Nischt. Und die anderen haben gesagt, naja, irgendwie 7%, das kann man aus den Rohdaten lesen, haben gesagt, der Mensch ist, also sie sind sich irgendwie einig, dass der Mensch irgendwie also sich am Klimawandel beteiligt. Das sind die, die es explizit gesagt haben. Implizit hätten das gesagt, irgendwas um 23% oder 24%. Ja. Die Nachkommen stellen das sich jetzt weg. Also das Ganze rundet sich dann auf ungefähr ein Drittel, wenn man das irgendwie so sieht. Dann hast du also irgendwie 33%, die da meinen, dass der Klimawandel irgendwie menschgemacht sei. Oder halt überwiegend menschgemacht sein, nämlich diese 0,56%. Das hat er alles zusammengerechnet. Und jetzt bleiben ja noch 66% übrig. Was machst du mit denen? Naja, die 66% haben sich gar nicht geäußert. Das war nämlich die absolute Mehrheit in der ganzen Geschichte. Ja. Und das ist, die haben genau das gemacht, was du als Naturwissenschaftler machen sollst. Du äußerst dich nicht zur einen oder anderen Seite, sondern du gehst neutral an die ganze Geschichte ran. So, und weil die sich jetzt nicht geäußert haben, weder zur einen noch zur anderen Seite, hat er die einfach aus der Rechnung rausgenommen. Das ist also wie ungültige Stimmen bei der Bundestagswahl. Die werden einfach rausgerechnet. Fertig. So. Dann schmeißt du also 66% raus und dann bleiben noch ein paar unter ferner Liefen übrig, die meinen, dass der Mensch also überhaupt keinen Einfluss auf den Klimawandel hat. Und tada! Dann sagst du halt, ich habe rausgefunden, also die Wissenschaftler, die sich zum Klimawandel äußern, wertend äußern, von denen ist eine Mehrheit von 97,1% der Meinung, dass der Mensch Klimawandel macht. Also Humans are causing global warming, das war das Original-Zitat. Und jetzt gibt es da ein Problem, das ist auch ganz trickreich gemacht. Weil wenn du im Englischen sagst, Humans are causing global warming, heißt das zwei Sachen. Entweder sagst du, der Mensch macht irgendwie Klimawandel zu irgendeinem Anteil, oder du sagst, der Mensch macht den Klimawandel. Und mit dem Trick haben sie gearbeitet. Und das ganze Ding ist also als Arbeit veröffentlicht worden. Und bei der Arbeit, da gibt es einen Peer-Review-Prozess. Das heißt, da gucken andere Fachleute drauf. In der Arbeit, die Arbeit ist ja nur durchgegangen mit der Variante, naja, die sagen halt irgendwie, dass der Mensch irgendwie Klimawandel macht. Anders wäre die Arbeit gar nicht durchgegangen, weil das ist auch das, was die Rohdaten hergeben. Und jetzt hat er aber noch ein Buch dazu gemacht. Ein Buch, und zwar so ein Handbuch zum Klimawandel. Und da steht dann original drin, die 97,1% der Wissenschaftler sind sich einig, dass der Mensch den Klimawandel macht, also 100%. Und wer hat dieses Buch auch ins Deutsche übersetzt? Eine gewisse Bärbel Winkler, die übrigens auch bei den Skeptikern ist. Und diese Bärbel Winkler ist gleichzeitig als Autorin genannt von der entsprechenden Studie, also von dem Paper, das veröffentlicht wurde. Jetzt frage ich mich natürlich, Moment mal, kann die Dame kein Deutsch? Sie ist ja Deutsche. Also sie muss doch wissen, dass die Arbeit was ganz anderes rausgefunden hat, als sie am Ende in diesem Handbuch dann geschrieben haben. Und die Presse liest sich natürlich nur das Handbuch durch und schreibt dann hin, 97,1% der Wissenschaftler sind sich einig, der Mensch macht den Klimawandel. In Wirklichkeit waren es 0,56%, die gesagt haben, dass der Mensch einen überwiegenden Anteil am Klima hat.
So, also er deswegen nochmal zum Verständnis, gefragt, wenn ich selber ein Abstract schreibe und da schreibe ich dann rein, der Mensch ist zu 3% beteiligt an einer Klimaveränderung, 97% sind tektonische Geschichten, Sonnenabstände und. Dann wäre ich aber auch in diesen Luisa Neubauer 97% drin. Wenn ich in meinem Essay geschrieben hätte... Ja, ich gehöre ja auch
zu den Leuten, die sagen, dass der Mensch einen Anteil am Klimawandel
hat. Du bist auch in den 97%.
Also ich bin dabei, bei den 97%.
Und Herr Fahrenhold ist dabei. Und wenn ich geschrieben hätte, der Mensch beeinflusst das Klima, indem er es kälter macht durch Wolken, die er generiert oder was auch immer, dann wäre ich auch in diesen 97%.
Ja, klar.
Das heißt, alle sind in diesen 97%. Obwohl sie alle Humans unterschiedliche Sachen
global
sagen.
Warming.
Ja. 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 Genau. Und damit geht dann Luisa Neubauer und Co. hausieren. Mhm. So verstehen wir das richtig.
Und die anderen Arbeiten, die darauf beruhen oder die in eine ähnliche Richtung gehen, benutzen alle ähnliche Tricks. Also bei der Veröffentlichung der Arbeit. Es gibt diese überwältigende Mehrheit an Wissenschaftlern gar nicht, die behaupten, dass der Mensch einen überwiegenden Anteil am Klimawandel hat. Das sind ganz, ganz wenige. Also es ist klar, dass der Mensch einen Anteil am Klimawandel hat. Du kannst es aber nicht beziffern. Also wenn du so seriös bist, sagst du, ich kann da nichts Genaues zu sagen. Dass er einen Anteil haben muss, ist relativ eindeutig. Aber wie hoch der Anteil ist, ob der sehr gering ist oder ob der sehr hoch ist, kann ich dir nicht sagen.
So, und selbst wenn 60, 70% der Wissenschaftler der Überzeugung wären, dass der Mensch verantwortlich ist für eine Erwärmung,
dann verlange ich als Demokrat, dass wir die 30-40% ebenfalls zu Wort kommen lassen, die da nicht überzeugt sind oder die meinen, der Einfluss ist nicht so groß. Und ich erwarte eigentlich, bevor wir uns alle deindustrialisieren, unser Stromnetz erneuern, unsere gesamte Energieversorgung verändern, erwarte ich darüber eine gesellschaftliche und öffentliche Diskussion. Da wird aber immer behauptet, diese Diskussion hat ja schon stattgefunden.
Ja, ja.
Wir haben ja bereits das Pariser Klimaabkommen. Und war das nicht possierlich, als Annalena Baerbock mit ihrer Tochter vor Ort war und sie quasi auf der Konferenz gesäugt hat? Da wurde das alles entschieden. Da frage ich mich, wo war ich da eigentlich? Ich bin der Überzeugung, dass das niemals gesamtgesellschaftlich ausführlich diskutiert wurde.
Yeah.
Ich war an ihrer Brust, willst du sagen. Nein, war ich nicht. Ich bin ja nicht so viel jünger als sie.
Aber die gleiche Frisur wie das Kind.
Also versteht ihr, was ich meine? Ich habe das Gefühl, es wird jetzt nicht öffentlich diskutiert und es wurde auch nie so öffentlich diskutiert, wie es sein muss, damit wir diese einschneidenden Maßnahmen treffen, die wir treffen.
Glaubst du, dass diese Diskussion irgendwann nochmal kommt?
Das ist ja nicht der einzige Fauxpas gewesen. Also ich bin ja aufgewacht, was das Klimageschehen anbelangt, in 2008 oder 2009 war das. Da gab es diesen Climategate-Skandal. Und da ging es halt ganz zentral um diesen Hockeystick von Michael E. Mann. Ja, also er hat ja also eine Kurve präsentiert, aus der auszulesen ist, dass sich das Klima der letzten 1000 Jahre fast gar nicht geändert hat. Das ist also quasi eine gleichbleibende Kurve, die leicht abnehmend war. Und dann ganz am Ende schnellt die Kurve nach oben und oh Gott, es wird ganz, ganz viel wärmer. Und da hat er also mehrere Tricks benutzt. Ich will das jetzt gar nicht ausbreiten. Und das läuft also unter dem Stichwort Climategate-Skandal. Das ganze Ding ist hochgekocht, weil nämlich genau in diesem Jahr 2008 war das, glaube ich, 2009 war das, hat ein Hacker sich Zugang zu den Daten verschafft von der East Anglia Climate Research Unit, CRU. Und ja, dann an der Universität in Ostengland, East Anglia University, da ist dann halt eine ganze Menge zutage getreten. Zum Beispiel, dass sie halt Daten zensiert haben. Ja, also das heißt, sie haben die Daten wirklich einer sehr intensiven Massage unterzogen, damit sie genau da reinpassen in das Narrativ, was sie gerne haben wollen. Also es ist unglaublich. Also die haben es auch noch selber Censored Data genannt. Das heißt also, sie haben 70 Baumringdaten gehabt. Also 70 Baumringdaten rein und von diesen und da fehlten plötzlich 20 Baumringdaten. Die haben sie nicht mal mit reingenommen. Wenn man diese 20 Baumringdaten rauslässt, dann gibt es die Kurve genauso, wie das Michael E. Mann aufgezeichnet hat. Ja? Wenn man sie mit dazu nimmt, dann stellt man plötzlich fest, ups, da gibt es ja eine mittelalterliche Wärmeperiode. Und die war ja schon mal genauso warm oder wärmer als heute. Und das ist natürlich doof, das passt nicht ins Narrativ rein. Das ist ja genau das, was sie loswerden wollten. Wenn du also sagst, das ist irgendwie um 1000, 1200 schon mal um mindestens genauso warm oder vielleicht um 1-2 Grad wärmer gewesen, je nachdem, auf welche Daten du da drauf schaust, dann fragt man sich im Moment mal, Industrie hatten die doch damals gar nicht. Wie sollen die denn das so warm gehabt haben? Und wenn das jetzt heute so warm ist, dann ist das ja genau in der natürlichen Varianz mit drin, wie wir sie ohnehin schon kennen. Und davor gab es auch schon eine Warmzeit. Also zum Beispiel, ich finde das immer cool, die Gletscher schmelzen. Das ist voll panisch. Wir werden nie wieder schon Alpen in Schnee haben. Total schlecht ist das.
Die schlechte Nachricht, die Gletscher schmelzen. Die gute Nachricht, wir haben eine Römer-Sandale gefunden.
Genau.
Genau. Aber was noch viel fieser ist, die Römer-Sandale kann ja irgendwie dahin gekommen sein. Der kann ja auch in Sandalen übers Eis gelaufen sein. Mein Gott. Aber die Gletscher schmelzen und sie finden Bäume. Und zwar einer der berühmtesten Gletscher ist ja die Pasterze in Österreich. Ich war da oben. Ich habe Fotos gemacht. Und du hast, sagen wir mal, in einer Höhe von 2100 Metern hast du garantiert keinen einzigen Baum mehr stehen. Das ist eine Baumgrenze, es ist zu kalt, da wächst kein Baum mehr. Und die Pasterze ist jetzt so Pi mal Daumen auf 2400 Metern. Ja? So, das heißt also, du bist ja schon weit über der Baumgrenze drüber. Und jetzt geht also die Pasterze immer weiter zurück, das kann man sehen, ja, die taut ganz schön weg, ne? Da kommt also wenig Gletscher nach. Und dann finden Leute in der Pasterze, also ein riesen Kaventsmann, also das passt ja gar nicht auf die Kamera drauf, so, also meterdicken Baumstamm. Ja, wie kommt der Baum da hin? Hat da irgendwie der Ötzi den da raufgetragen, damit wir den denn heute finden können, oder was ist da los? Natürlich nicht. Ja, die Bäume sind da oben gewachsen, da waren ganze Wälder. Das heißt also, da wo heute die Baumgrenze ist, war die früher überhaupt nicht. Das heißt, wir hatten ein Holozän-Maximum vor 6.000, 8.000 Jahren und da war es nochmal wärmer als heute, deutlich wärmer als heute. Und da waren da oben Wälder. Und also diese
das
Bäume,
mag
die
ja
da
sein,
stehen,
aber damals haben ja nicht 8 Milliarden Menschen hier gelebt, die jetzt vertrieben werden vom Klimawandel. Das ist die Argumentation.
Ja, genau. Vor allen Dingen, war damals in der Zeit, wo es viel wärmer war, hatten wir in der Wüste plötzlich Wasser. Also diese Argumentation, dass wenn es jetzt wärmer wird, dass dann die Wüste sich ausbreitet, ist auch Kappes. Die Klimazonen, die verschieben sich dann eher unvorhersehbar. Das heißt dann, du hast dann da, jetzt da, wo Sahara ist, hast du plötzlich dann grüne Lande, weil dann irgendwie sich die Wolken verschieben, auch von ihren Zonen, wo sie laufen und da, wo sie abregnen, und plötzlich hast du da sehr fruchtbares Land. Komisch, ja? Wir sehen das ja heute noch, dass die Sahara also in weiten Teilen von einem dicken Strom durchzogen war. Davon gibt es noch ein paar Überreste, es gibt so ein paar kleine Oasen, wo da noch Krokodile sind, wo du sagst, ey, wie kommen denn die da hin? Die haben noch in alle Himmelsrichtungen irgendwie 1000 Kilometer, wo sie also eigentlich nur Sand haben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Krokodil jetzt durch den Sand da robbt, um da in diese kleine Oase reinzukommen.
Aber genau wissen wir es nicht. Markus, wir nähern uns dem Ende unseres Interviews. Wir haben so eine kleine Tradition bei der Buster Berlin Gemeinde. Ja. Das war, wenn wir eins unserer Sommerinterviews machen, unser Interviewgast am Ende wenigstens nochmal so einen positiven Schlusssatz oder so eine positive Botschaft an unsere Gemeinde sendet. Du als Biologe, ist denn wirklich alles so schlecht oder kannst du uns auch ein bisschen Hoffnung machen?
Ja, ich mache euch Hoffnung, natürlich. Ich habe ja vorhin gesagt, die Vollfrosten in unserer Gesellschaft werden ganz natürlich weniger, weil sie sich halt gerne mit allem impfen lassen, was es da so auf dem Markt gibt. Das heißt, der Anteil der Leute, die ein bisschen klarer denken, der wird deutlich höher sein und das Ganze mendelt sich raus. Und wir sehen ja auch, dass alleine durch Corona, also dass diese Zeit hat ja eine Wirkung wie ein Katalysator. Das heißt also, wir finden zueinander, es entstehen ganz viele neue Medienformate und auch die Leute treffen sich ja. Wir waren ja alle auf dem Pax Terra Musica und es ist einfach wunderschön, sich mit ganz einfachen Menschen zu treffen, die jetzt überhaupt nicht Medienschaffende sind, sondern einfach nur da sind, weil sie Interesse an Frieden haben. Und man kommt mit den Leuten ins Gespräch und wir sehen, wir sind eine ganze Menge Leute, die da rumlaufen. Und das ist jetzt in der Gesellschaft drin und die Leute kennen sich langsam, es entstehen Netzwerke und es wird immer schwieriger, jetzt diese Gruppe gegeneinander aufzuwiegeln oder halt auch zu manipulieren von außen. Das sind also, wir sind jetzt nicht mehr so einzeln, sondern eine große Gruppe. Und wenn sich das noch verstärkt, dass die Leute mehr Kontakt zueinander halten, dann sehe ich da ganz positiv in die Zukunft.
Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort.
Ja, wunderschönes Schlusswort. Fast so schön wie damals der Bundeswehr-Typ, der gesagt hat, Freiheit ist, wenn man seine Freiheit opfern kann.
Das haben Sie schön gesagt.
Wenn ich jetzt gemein wäre, würde ich sagen, dass Fidas positive Nachricht heute ist, dass irgendwelche Leute sterben, die ihm nicht in den Kram passen. Aber es war ein schönes Abschluss.
Aber der Rest findet sich. Der Rest findet sich.
Ja, es war auch deswegen ausgesprochen schön, dass du bei uns gewesen bist. Wenn ihr, liebe Buster Berlin-Gemeinde, solche Inhalte, unsere Interviews, aber natürlich auch unsere sonstigen Sendungen gerne weitersehen wollt, dann könnt ihr uns bei unserer Arbeit gerne unterstützen. Das geht über freigiebige Zuwendungen, das geht über PayPal oder die Banküberweisung.
Alles zu finden auf basta.berlin. Klickt da einfach mal drauf, findet ihr auch unsere Sendung oder unseren Webshop. Gerne auch auf unseren Telegram-Kanal Basta Berlin zusammengeschrieben oder den Instagram-Kanal basta_berlin. Schaut da gerne mal rein. Und wie gesagt, für jeden Euro sind wir dankbar. Und wir sind ja auch nächste Woche schon wieder mit einer ganz regulären Ausgabe da.
Nächste Woche ist dann Folge 290 und die wird am 11. September sein.
Oh.
Laden wir zur Not den Fiedler nochmal ein.
Richtig.
Also. Aber vielen Dank, dass du heute bei uns gewesen bist. Ich bin Benjamin Golme, das war Markus Fiedler.
Und mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und tschüss.
Basta, basta, Schluss aus Ende, Feierabend, jetzt sofort, Berlin braucht dringend eine Wende, Denken ist der neue Sport, denn die Werte hier im Westen, diesem Abenteuerland, sind die selbsternannten Besten, bitte, wo bleibt der Verstand?
Basta, Berlin, der alternativlose Podcast.